Drachentöter.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und heute befinde ich mich im Vereinsraum der Halle der Helden in Machtrenk und rede gemeinsam mit Günther, Markus, Poldi und Stoney über das Brettspiel Gloomhaven, nachdem sie nur Minuten zuvor das aktuelle Szenario knapp gewonnen hatten. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes der Episode. Und los geht's.
Wie ist eure Zusammenstellung grundsätzlich, wenn man es auf einen klassischen Rollenspiel umlegen würde, auf eine D&D-Gruppe oder was?
Ich bin ein Zauberer, hätte ich gesagt, das ist ein Schonstiller.
Ich bin so der Beschwörer, ich kann viel Verbündete beschwören. Aber ich habe schon gesehen, man muss sorgfältig beschwören, weil der Felskoloss, der geht immer nur ein Feld. Am Anfang ist der nicht so gut, weil er nie nachkommt. Jetzt war ein gutes Wert, wo ich den da zwischen mir und dem.
Je länger du überlebst, desto mehr Gewinn ziehst aus der Karten.
Also aber die Bombe ist nicht schlecht, weil wenn die stirbt, die hat nur einen Lebenspunkt, dann explodiert die Bombe und macht bei allen Gegnern Reichweite 2-3 Schaden. Die war nützlich, aber das war auch nicht so, dass die Gegner so gehäuft da gestanden waren. Darum habe ich die auch wieder abgelegt, weil mein Charakter kriegt ja 4 verlorene Karten wieder zurück. Das ist nie schlecht. Das ist so wie der Poldi ihr Antriebenspruch Weberin, die kriegt einmal alle Karten wieder zurück, die es verloren hat. Das war mein erster Charakter. Das ist auch eine mächtige Fähigkeit.
Dafür hast du weniger Karten von Anfang an.
Also ja. Und ich bin eigentlich der klassische Fernkämpfer-Magier.
Du bist der super Fernkampf-Magier. Zwar sehr starke Karten auf Level 1, Feuerball und so eine Durchbohrungslinie mit je Angriff 3.
Wie gleich also gesagt habe, die stehen in einer Linie und da haben wir es gleich rausgesucht und na, zufällig gehabt und na, ein bisschen besser hätte ich ziehen sollen.
Krafttränke, glaube ich, dann dir auch gut.
Ja, hätte ich schon früher, aber ich kann keinen mehr tragen.
Du musst was anderes weg tun.
Vor allem Poldi wird dann eben irgendeinen Solo-Missionstrank kriegen, der auch noch ziemlich stark ist eigentlich für die Spruchweberin.
Ja, müssen wir demnächst einmal machen.
Aber das nächste Mal wahrscheinlich dann.
Ich gebe dir jetzt den 10 Hund, bitte.
Ja. Wie ist deine Positionierung?
Ich habe so einen Seuchenbringer, also ich will mich Gift vergiften, Schaden durch Gift und nur Fernkämpfe. Aber nicht recht stark, aber einen Fluch einmischen. Also wir haben wirklich oft 10 Flüche, ist das Maximum, was du einmischen kannst, und da sind wir oft. Und dann holt es das auch leichter mal aus, wenn der Gegner herhaut.
Das heißt, also bis auf den Markus ist alles Fernkämpfer.
Also mein erster Charakter, der was wirklich fast eigentlich nur Fernkampf hat. Ja.
Also meiner könnte man auch eher in Richtung Fernkampf spielen. Aber Nahkampf ist er natürlich ist er besser. Also das Fernkampf geht auch, aber
das ist der typische Damage-Dealer.
Damage-Dealer.
Glaskanone.
Tank nicht, Damage-Dealer.
Genau. Glaskanone auch im Nahkampf, was irgendwie schwierig macht eigentlich.
Ja, das heißt, ihr habt keinen Heiler und ihr habt eigentlich keinen dezidierten Nahkämpfer.
Nein. Ja, Nahkämpfer bin ich schon,
aber
ich
muss. Ja, aber kein
Krieger quasi, kein Vorrat. Nein. Das kannst du nicht planen, weil.
Das Tolle ist ja, du spürst den Charakter und wenn du dann so auf Level 7, 8, 9 bist in der Gegend, dann hast du da irgendwann einmal die Lebenszüge erreicht, geht in Pension und du ziehst dann Neichen. Und dann ist halt auf einmal, wupp, jetzt ist unser Heiler weg, ne? Oder wupp, auf einmal ist der Tank weg, ne? Oder ja, der Damage-Stil ist weg. Du musst die Taktik nachher umstellen und das macht es halt dann, auch wenn du mit dem eigenen Charakter dann vielleicht länger spielst, interessant, weil die Gefährten dann anders sind. Und du musst dich halt dann immer irgendwie anpassen.
Aber gibt es dann die Möglichkeit dann für alle anderen auch, dass sagen, okay, gut, sie springen dann halt dann als Halb-Support ein, also als Halb-Heiler oder sowas für sich oder für andere, ohne sie mit Hunderttausenden von Tränken auszustatten?
Ja, du hast da quasi einen Pool an Handkarten, wo du immer noch eine gewisse Anzahl mitnehmen kannst. Und wenn der Heiler weg geht, nimmst du die schlechtere Heilungskarte trotzdem mit ein, weil besser als nichts auf die Art. Also das.
Ja, da kann man sich ein wenig helfen. Ich habe jetzt auch bei meinem Deck, bei meinen Handkarten, ein paar Karten, zwei drinnen mit Heilern, weil das braucht man fast, weil wir keinen Heiler mehr haben.
Also ja. Die Auswahl, durch die Auswahl, was du hast, kannst du das ein bisschen beeinflussen. Aber man hat halt seine Lieblingskarten und die darf man halt gern spielen.
Was ist jetzt das, was an Gloomhaven für einen klassischen Rollenspiel interessant ist?
Es ist, was mir mehr gefällt jetzt da, ist die Hintergrundgeschichte. Also man erfährt immer mehr von der Welt und der Markus schreibt da auch immer sehr vorbildlicher Tagebuch, was man mittlerweile, glaube ich, schon 30 Seiten hat.
Nein, wir sind eher bei 60, glaube ich, fast schon mittlerweile.
Ah, bei 60
Seiten. Also das meiste vom Text ist natürlich die, was sowieso im Handbuch steht. Ja. Und dann baue ich noch die Reise und die Stadtbewegungen dazu. Und so waren eben so besondere Ereignisse, sagen wir so, dass der Günther zur Kisten vorgestellt ist nach hinten und der Rest kämpfen hat lassen. So,
da wird das Wort
hier vorkommen. Möglich.
Die Mission heißt tatsächlich Beutegier. Ja. Und ja, es ist eigentlich so mit der Taktik ein wenig wie das klassische D&D oder Pathfinder. Man muss schon ein wenig schauen, immer wo geht man hin, wo stellt man sich auf. Und
man sammelt Gold und Erfahrungspunkte oder Häkchen in dem Fall, dass man sich verbessert.
Aber man tut jetzt nicht irgendwelche klassischen Prinzessinnen reiten oder sowas.
Eigentlich war das noch nie.
Könnte es geben, aber wir haben schon alles Mögliche gemacht. Also,
wir haben Pflanzen gesammelt, wir haben dann Wald so befreit, wir haben alles Mögliche.
Wir haben Leute geholfen, die sich nachher Schurken entpuppt haben.
Ja, das kann in jedem Rollenspiel auch passieren, sage ich mal. Das ist quasi.
Das sind Verbindungen. Wir haben Kultisten bekämpft.
In verfluchte Tempeln, in unterseeische Tiefseegraben, in zerklüfteten Felsspalten.
Also eigentlich alles, was man in klassische
alles, Sessions auch findet. Genau.
Und es ist immer recht ein schönes, interessantes Ziel, meistens ganz gut für einen Charakter.
Also meistens ist zwar schon ein bisschen alle Gegner, das ist schon ein häufiges Ziel, aber wir haben schon Beschützer, einen NPC, der mitläuft für 10 Runden. Und der rennt natürlich vorwärts und kümmert sich nicht darum, was du quasi nachkommst, sondern wenn er umfällt, hat verloren die Mission. Also das, oder gewisse Gegenstände einsammeln quasi.
Und die Missionen, wenn du drei Häkchen hast, kannst du wieder ein bisschen was verbessern an den Kampfdeck. Und das macht es halt auch interessant, weil jeder geheim seine Mission zieht und die will halt, wenn es geht, durchbringen. Und ab und zu, wenn man sagt, boah, ja, hey, komm da um, nein, da muss ich mich auf eine Münzen stellen und diesmal darf ich keine Münzen sammeln. Nein, da ist nicht so gut, ich mache lieber was anderes. Und dann wird es halt schon ein bisschen kritisch ab und zu.
Wenn man es einmal kurz umreißen, dann ist es so, man geht im Prinzip von der Stadt weg in Richtung der Mission oder in Richtung vom Dungeon und in der Stadt gibt es eine Aktion, die man machen kann,
auf
eine Begegnung und das selber natürlich dann auch noch auf dem Weg dorthin, also sprich diese Straßenbegegnungen, Reiseereignisse. Und im Dungeon kriegst du dann auch noch mal eigene Subziele.
Genau, Kampfziele nennen sie sich ja. Was man aber nur, die Belohnung nur kriegt, wenn die Mission erfolgreich war. Was immer ein Balanceakt ist mit riskiere die Mission für mein persönliches Ziel, was ich dann auch nichts habe, wenn es die Gruppe nicht schafft, oder opfere ich das Ziel und quasi gehe auf nur sicher, dass man es schafft allgemein.
Also ich habe mein Ziel geopfert, weil man gedacht hat, wir schaffen es nicht.
Es war knapp, also ein Charakter, der egoistisch spielt in der Mission, das war wahrscheinlich schief gegangen.
Es ist halt auch bei den Reisezielen auf dem Weg zum Dungeon, du hast immer die Entscheidung. Und da haben wir es halt auch schon gehabt, okay, ja, kämpfen wir, dann fangst du das Spiel schon mit einer Wunde und mit 5 Lebenspunkte weniger an. Ne? Ja, ist auch ganz interessant.
Es ist nicht immer ganz planbar. Zum Beispiel, wenn du sagst, du du hilfst denen oder du kämpfst quasi, die Konsequenzen sind manchmal ein bisschen zufällig. Oder beim Bären ist das oder ist das nicht, wo du vorher nicht warst, quasi ist das gut, schlecht, vielleicht.
Aber gleichzeitig hängen auch diese Ergebnisse ein bisschen ab an der Konstellation für die Charaktere, die die Spieler spielen.
Ja, weil es ist so, wenn ein Charakter die Gruppen betritt, das erste Mal werden zwei Karten in den Pool gespielt. Also einmal für Reise, einmal für Stadt. Und wenn man in den Ruhestand geht, genauso. Das heißt, wenn man quasi Glück hat und man braucht genau den Charakter, der gerade dabei ist. Oder man trifft dann Missionen später, der alte Charakter, der mal in der Gruppe war, einen von meinen oder mal Spielschulden gehabt, dann auf einmal durch den Rat, den wir ihm gegeben haben, weil ich vorher helfen werden oder besorgen eine Passage übers Meer, dass er quasi nur neu anfangen kann.
Wir haben ihm großzügig seine Spielschulden gezahlt.
Also zwei Goldstücke wahrscheinlich oder so.
Oh, eher 15.
Ja, das war nicht billig. Das war nicht wenig.
Aber es ist lustig, sage ich, wenn du zu deinen alten Charaktere triffst. So, ah ja, also manche, da denkst du, ja, der wird jetzt, hey, Wohlstand und so, und dann irgendwie, na, ist nicht so grand und ja, jetzt sind sie mir auf die Fersen, weil ich eben meine Spielschulden habe oder irgend sowas. Es ist schon lustig, also die Geschichte ist ganz nett da.
Also ich glaube, wir haben noch nie einen getroffen, der dann quasi, hey, ich bin jetzt in Reichtum und sorgenlos quasi, ich glaube, wir haben noch keinen alten getroffen.
Nein, ja, ich habe nur mal ein Tier geschickt.
Wo man vermuten, dass der Charakter war. Es steht nicht drauf auf der Karte. Ja. Aber wenn ein Wolf da war, der uns durch den Wald geführt hat und was eigentlich ungewöhnlich war für die Charaktere, aber so eine Beschwörerin, was einmal vor einer Zeit die Gruppe verlassen hat, wäre auch möglich, dass die den geschickt hat.
Das heißt, im Großen und Ganzen bietet es eigentlich sehr viel an, was man so für ein normales Rollenspiel wahrscheinlich dann auch weiter verwenden kann, sei es jetzt vom Dungeon Design oder halt auch von der Geschichte her, was durch diese Zufallsbegegnungen passieren. Wie ist denn eigentlich das Gruppenzusammenspiel? Wie habt ihr das bis dato erlebt? Weil ja, Gloomhaven sagt ja an und für sich, ihr seid ja, wie wir es heute schon mal angesprochen haben, ihr seid ja eine Gruppe von Söldnern, die ja nicht unbedingt miteinander muss, aber halt sollt. Aber wie fühlt sich das an für euch?
Super.
Also so, man kann durch Spaß haben, wenn man einen Egoisten ein wenig auszuhängen lässt, aber wenn man es übertreibt, so, weil dann geht's schief. Also das.
Ja, ich glaube, wir sind da auch zu sehr vom Tischrollenspiel schon geprägt, dass wir doch mehr zusammenhalten. Es ist ja auch so, wenn man zu sehr das egoistisch spielt, ist schon die Gefahr, dass man die Mission nicht schafft und dann hat letztendlich keiner was davon.
Naja, also alles, was Gold und Erfahrungspunkte kriegst, das bleibt da sonst, ob du es schaffst oder nicht, aber irgendwann die Mission 3-4 Mal spielen, irgendwann sagen wir, nimmt die Begeisterung auch ab. Also das
und wie gesagt, so egoistische Ziele gibt es eigentlich gar nicht. Also
ja, aber die Kampfziele vielleicht.
Die Kampfziele vielleicht, aber
eigentlich habe ich da jedes Mal zum Wohl der Gruppe geopfert.
Ja, aber dann reißt du da wie ein Tier auf und alle anderen drei Schlangen hängen vor das Gesicht.
Also das möchte ich jetzt nicht unterstreichen. Es gibt schon so Sachen, wo du oft sagst, hey, ja, nein, passt, man redet ein bisschen, ja, nein, ich hole mir die Münzen, ne? Ja, der andere Charakter ist vorher dran, oder dann holt sich der die Münzen, ne? Also, es ist schon so ein bisschen so hin und her gebeiße ist, aber das bringt halt ein bisschen Würze.
Genau, das ist so wie die typische Elfen-Zwerge-Feind-Freundschaft. Ja. Man macht sich halt ein bisschen genau. Das Leben schwer von den anderen.
Freundschaft
ein bisschen. Jeder tut ein bisschen, was er kann.
Wie ist bei euch jetzt mit der Skalierung? Wir an und für sich könnt ihr ja von sehr, sehr leicht bis extrem schwierig spielen. Wo würdet ihr sagen, auf der einen Seite habt ihr das beste Gefühl gehabt, also jetzt beim Schaffen von einer Mission, wie war es am Scheitern, wie es leichter war, wie es schwieriger war? Weil an und für sich hat ja Gloomhaven den Ruf, dass man sagt, okay, egal auf welcher Ebene man das spielt, man hat immer so das Gefühl, wie es passt gerade richtig, dass man gerade halt geschafft hat. Habt ihr das auch so wahrgenommen jetzt, egal auf welcher Schwierigkeit, oder merkt man das dann schon, je nachdem, wie man...
Ich glaube, ganz am Anfang haben wir zumindest, da war es ein wenig schwieriger gefühlt.
Ganz am Anfang haben wir öfters eine Mission nicht geschafft, dann war es eine Phase, da war es relativ leicht.
Wo ist sie gegangen, ist quasi ohne groß Anstrengung.
Und dann haben wir den Schwierigkeitsgrad wieder erhöht. Und seitdem ist wieder so wie heute
wieder
schön spannend und wie es sich so gehört.
Also man muss sich schon selber, glaube ich, ein bisschen anpassen. Wenn man sagt, es war zu leicht die letzten ein, zwei Mal, dann spielt man es einfach Stufen schwerer. Wenn man sagt, hey, boah, wir schaffen keine Mission mehr auf einmal, ja, dann tut man aber ein bisschen. Also das lässt sich gut richten.
Liegt es vielleicht auch an den Gegenständen, die man verwendet? Oder an der Art und Weise, wie man es einsetzt?
Am Level, an den Gegenständen, an der Taktik selber, wie erfahren ist man beim Taktieren und so? Spielt sicher viel mit.
Und welche Charaktere man hat allgemein. Also, genau. Da hat er im Charakterkopf letztens so einen Flächenangriff gemacht, der hat den ganzen Raum einmal halbiert. Das hat es nämlich leichter gemacht, sehr viel.
Naja, ich habe einen Charakter gehabt mit Töter einen Feind. Das war eigentlich auch ganz gut, da habe ich ziemlich viel Weg gebraucht.
Das ist allgemein eine ziemlich starke Mechanik quasi. Also meistens verbrauche ich eine Dunkelheit quasi Element.
Ja, Dunkelheit habe ich verbraucht. Aber das habe ich in den Karten recht viel gehabt. Und
die Level, wenn man aufsteigt, machen sie natürlich schon bemerkbar, weil dann kannst du immer zwischen zwei Karten kannst wieder eine wählen, die was du dazu tust. Und oh, da kommen schon mächtige Karten dazu. Mittlerweile, wenn wir einen frischen Charakter anfangen, steigt der mit Level 4, glaube ich, steigen wir ein.
Mit 6 könnte er einsteigen.
Aber wir machen es mit 4, weil wir mehr Spaß haben.
Mit 5.
Oder 5.
Mit 5 bin ich einsteigen, ja.
Beim Selektieren für die Handkarten, hast du gesagt, du kannst immer eine auswählen von zwei möglichen, die halt mit Level dazukommen. Habt ihr euch überlegt gehabt, dass Karten vom vorhergehenden Level mit einnehmen zu davon drunter?
Hat mein aktueller Charakter gemacht. Also das
kann man, ja.
Meistens ist es zwar, glaube ich, eher so, dass man ein Level hat, wo man gar nichts Interessantes hat und dann zweimal vom nächsten. Aber bei meinem habe ich jetzt quasi beide Level 5 Karten zum Beispiel, ja.
Und die Charaktere haben unterschiedliche Foki für die Ausprägungen her, für die Handkarten oder eher im Sinne von klassisch, der ist eher für DD im Nahkampfbereich, der ist eher für DD im Fernkampfbereich, der ist eher Heiler oder sowas?
Ja, Grundrolle, sagen wir mal, schon die meisten. Schon, ja. Aber jetzt hat jeder so zwei, drei so Untergruppen, sage ich mal. Also für einen Heiler kann ich entweder voll auf Heilen gehen, voll auf Angriff oder so ein Misch, halb Heilung, halb Angriff. Und bei den anderen Charaktere, du spielst als Fernkämpfer, als Nahkämpfer oder so eine Mischung. Es gibt nicht nur einen Weg, was quasi sinnvoll ist, sondern.
Das heißt, man ist ein bisschen flexibel in der Wahl.
Ja. Ich meine, es kann nicht jeder jetzt in Tank spielen oder in Heiler, weil du die Karten nicht hast. Ne? Aber von den Karten, was du auswählst, hast zwei bis drei Richtungen, wie du das trotzdem spielen kannst. Und das macht es jetzt auch nochmal interessanter. Weil ich kann da jetzt mit dem Charakter zum Beispiel, da kann ich voll drauf gehen, wo halt auch meine Gefährten alle laufend vergifte und auch Schaden kriegen.
Betonung auf die Gefährten?
Naja. Ja, ist so bei den Karten. Da tut der Seuchenbringer nicht lange umeinander. Ne? Oder eben, ich habe mich halt entschieden, dass ich meine Gefährten ein bisschen in Ruhe lasse, weil sie nicht so viel Leben haben. Und mache halt da Fernkampf mit Vergiften und Wegnehmen und alle, die was vergiftet sind. Und eben die Flüche. Ne? Man kann sich, also ich habe dann auch entschieden, mit den Flüchen, ich nehme viel Karten mit Flüche. Und ist ganz lustig, wenn die Gegner dann laufend einen Fluch ziehen und keinen Schaden machen. Da kann man dann großmütig auf vorn stehen, wenn man dran glaubt.
Wenn man dran glaubt, ja.
Wie war eigentlich der Umstieg von einem klassischen Spiel mit Würfel auf ein System ohne Würfel?
Das erste und das zweite Mal, da hat man es noch nicht so richtig heraus gehabt, aber dann ist es gelaufen. Also es ist eine super Sache, weil nicht würfeln, da mit dem Text oben bis unten, das macht es so richtig spannend.
Na, würfeln quasi ist ja nur als Kampfdeck, sage ich mal. Das finde ich nicht mehr so der große Unterschied. Ob ich jetzt würfel oder auch Karten ziehe, das gibt man mechanisch nicht viel, aber die Handkarten ist das, was quasi besonders ist.
Also für mich ist natürlich kein Ersatz fürs Rollenspiel. Es ist einfach eine Abwechslung dazu.
Ja, und vor allem, wie man sieht, so eine Mission ist eigentlich relativ rasch durchgespielt in einem Abend und man braucht nicht, wie öfters beim Rollenspiel, stundenlang da ist das, was erledigt ist. Das ist gerade die richtige Zeit für so eine Mission. Das gefällt mir ganz gut deswegen und weil es halt auch sehr, sehr flexibel ist. Man wird immer wieder überrascht, weil zum Beispiel die Monster vorher dran sind oder weil eben ein anderer von den Gefährten da wieder was macht, mit dem man nicht gerechnet hat, was die eigenen Pläne durcheinander kommt. Drum soll man immer flexibel mit seinen Handkarten sein, weil es kommt immer alles anders, habe ich festgestellt.
Das heißt, dass selbst wenn man die Mission nur mehr gleich spielen würde, also sprich nur mehr resetten würde oder was, es ist immer anders, weil sich die Leute anders verhalten.
Naja, das weniger, glaube ich. Zumindest, wenn man es mit demselben Charakter nur mal spielt, ist schon anders wieder, aber...
Du hast wahrscheinlich ein bisschen, also du weißt nicht beim zweiten Mal, wo die Gegner sind, genau. Was auftaucht, was dann wahrscheinlich was leichter macht.
Aber ich glaube, einmal haben wir es gehabt.
Einmal haben wir es
gehabt. Da sind wir gescheitert. Dann haben wir gesagt, jetzt ist es leicht, jetzt wissen wir alles. Und sind gleich nochmal gescheitert. Genau.
Und das dritte Mal haben wir es aber relativ...
Gerade hat es so geschafft.
Ja.
Mhm. Das war, glaube ich, so mit so Schleimmonster, die sie teilen. Mhm. Und dann teilen. Und dann war ein Raum mit 15, also mit alle möglichen Schleim, was es gibt, waren dann auf einmal da. Und die alle Fernkampf gemacht haben. Und dann irgendwie ist die Gruppe gleich verklebt.
Okay. Ja,
das war.
Aber die Idee, sage ich mal, mit Kartenzielen, mit eins ein Angriff oder eine Aktion von oben und von der anderen Karten von unten machen, mit der Initiative drinnen und so. Also die Idee ist super. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, aber es ist eine super Sache.
Ja, ich finde generell so Dinge, wo ich alles auf der Karten drauf habe, also die grundlegenden Regeln, die ich brauche, damit ich meinen Zug oder meine Züge machen kann, sehr spannend. Und wir können die Dinge ja alle upgraden bis zum Gehtnimmer.
Wenn man es gut hat.
Das geht nichts.
Ich sage ganz normal, über die Level 1 Karten ausgegessen plus 1, da musst du schon mal dreistellig im Goldwert quasi, kannst du mal mindestens, und das hast du nicht gleich mehr, zumindest nicht auf niedrige Stufen. Mhm.
Und da kommt dann wieder die Skalierung mit der Schwierigkeit rein, weil wenn nur Münzen da liegt, dann hast du das nicht, dass man ein Gold kriegt, sondern das ist ja abhängig von der Schwierigkeit, genauso wie...
Genau, je höher die Schwierigkeit, desto mehr ist die Münze dann am Ende wert.
Meine drei Münzen heute, glaube ich, sind...
Vier war das wert, jede Münze.
Jede Münze, vier Gold.
Ich glaube, wenn ich so Level 0 oder Level 1 hätte, dann würde das ein, maximal zwei Gold sein.
Klingt so aus.
Dafür sind natürlich auch die Fallen um einiges schwerer.
Also genau. Das Gold, Schwanz,
ja, Lebenspunkte.
Ja, die Gegner sind auch ein bisschen spannender noch.
Obwohl, dass die Fallen mehr Schaden machen, finde ich, ist jetzt, das macht das Spiel nicht schwieriger, weil ist immer ein Charakter kann immer schubsen oder die Gegner zwingen das so hingehen. Das heißt, je mehr Schaden die Fallen machen, desto besser eher fast für die Gruppen.
Naja, die Bulli hat halt das Problem gehabt, dass bei der Falle nicht vorbeikommen ist. Und bei 11 Lebenspunkte sind 7 Schadenspunkte von der Falle.
Drum, aber ich glaub, lieber so hinten gewesen.
Ja, aber ich glaube, das Wesentliche hat der Markus gerade gesagt, glaub, im Sinne von normalerweise nutzt du diese Fallen, dass das ja im Prinzip die Gegner einschubst oder sowas.
Oder du warst einfach bis eine rennen müssen, weil sonst kein Weg an zu dir.
Ich Karten dazu hast.
Ja.
Gehofft, es ist einer reingegangen oder irgendjemand spielt was, dass es eingeschubst wird.
Weißt du, wenn der Gegner fliegt?
Ja.
Ja, fliegen ist besser, gemeint.
Das war ja heute im Prinzip die erste Runde seit langer Zeit, die wieder auf einem Tisch passiert ist. Ja. Wie war für euch die Umstellung vom Computer, wo es halbwegs funktioniert hat, soweit ich es mitgekriegt habe, gegenüber dem jetzt? Ich meine, halbwegs im Sinne von nicht abwertend, sondern halbwegs im Sinne von Vermitteln vom Spielgefühl.
Naja, es ist schon anders. es hat beides seine Vorteile, habe ich gesehen. Am Computer ist natürlich schon schön, dass man bei jedem Monster gleich sieht, was hat das für Zustände, wie viele Lebenspunkte hat das noch. Also die Verwaltung ist an manche Stellen schon einfacher und übersichtlicher, aber am Tisch hat man natürlich dieses haptische Erlebnis und im gesamten sieht man Dungeon halt plastischer und
eine Spur lustiger ist am Tisch. Man lacht und schmutzt schon ein bisschen mehr. Dafür ist die Verwaltung von Spiel und Computer ein bisschen leichter.
Als Spieler zumindest. Da quasi nehme ich den Marker aus, so lege ich hier fertig. Am Computer ziehe ich den eine, dann mache ich die, passe die Größe nach, dann die Karten nur, dass das zusammenpasst und so.
Ja,
bei jedem Monster muss ich einstellen die Lebenspunkte.
Als Spielleiter ist das klar, als Spieler ist.
Und ich mag so das Micromanagement am Tisch lieber als am Computer. Also, weil ich den Marker da hinlegen muss und zustellen, so, finde ich das ein bisschen lustig, als wenn ich da am Computer nur eine Zahl umstelle. Also,
das ist klar, ja.
Und ich da mit dem Marker nochmal vorher geredet. Ich nehme auch die Würfel, weil es einfacher ist. Außer mit den einzelnen Lebenspunkten, da gefällt mir schon irgendwie. Aber ja, ist jetzt umständlich. Also.
Wie war es für dich?
Ja, ich muss auch sagen, also es hat beides Vor- und Nachteile. Wir haben gezwungenermaßen halt angefangen, dass wir das über den Computer spielen und es hat sich super entwickelt. Ich meine, der Markus hat halt geschaut, dass er alles auskennt, die Figuren, lässige Bilder dazu. Als Spieler habe ich nicht wirklich viel Arbeit gehabt damit und es ist wirklich sehr übersichtlich und leicht zum Handeln. Du weißt ja, bei den Monster gleich, okay, Zustände und so weiter. Das ist praktisch, aber natürlich sind wir Menschen mehr fürs Treffen und fürs Zusammenkommen. Jetzt sage ich mal, wenn man sich von mir aus das jetzt behält, dass man einmal in der Woche online spielt und am Wochenende seine Rollenspiele hat, die was man wieder miteinander wo spielt in einem Raum, dann ist das eigentlich super ausgeglichen.
Das Hauptproblem finde ich bei Online ist ja in unserem Fall, dann ein Spieler quasi hört die anderen wieder nicht. Dann ist wieder das Bild weg. Oder man muss warten, bis die Eingabe vom anderen Spieler angenommen wird, weil die Verbindung gerade reingelegt. Und dann einmal ein paar Minuten lang, bis der Spieler online kommt, weil irgendwie die Verbindung nicht zusammenpassen will. Das nervt manchmal schon. Ja, das ist meine Hauptkritik, sage ich mal.
Das ist das Wenigste, dass ich mit der Initiative immer hinten bin. Ich bin ein bisschen langsam.
Zeitverzögert, ja.
Mhm. Das ganze Spiel ist bei mir zeitverzögert. Ich weiß nicht, woran es liegt.
Ja, es ist, weil das, die Seiten, wo man spielt, normalerweise verknüpft immer ein Spieler mit einem anderen Spieler. Und drei Spieler ist noch ziemlich problemlos. Bei vier, ja, muss man wieder reconnecten und so Sachen. Und ab fünf aufwärts dann quasi, was finde ich schade ist, weil Bild- und Tonübertragung sollte nicht die Herausforderung sein. Froh, dass das die Roll20 gegeben, weil der Jan hat so Rollenspiel rund angefangen, nach ein paar Wochen Lockdown oder was, ein paar Monate, ich weiß gar nicht mehr. Und ich habe gesagt, hey, das war ich, kann man ja Brettspiel auch was machen, weil im Prinzip so Bildeinziehung und sowas, das geht eigentlich. Und habe mal durchgeschaut bei meinen Spielen, was können wir da machen. Hab dann zwei, drei andere quasi mal gehabt und dann ist da nicht mehr telefoniert und dann haben wir gedacht, ja, wollen wir eigentlich gelungen helfen. Und dann habe ich überlegt quasi und denke, ja, die Charakter kann man die Spiele direkt geben und dann würfeln über den Computer und sie ist und ja, dann haben wir jetzt so halb offline quasi. Und
ich finde das, wie ihr es gelöst habt, eigentlich ist nicht gut.
Einfach quasi, also die Seite ist einfach leicht verständlich im Prinzip. Und so also kampflastige Rollenspiele, was du wirklich so Dungeon-Crawler-mäßig unterwegs bist, ist online leichter als so reine story-basierte Rollending, hätte ich gesagt.
Das war jetzt schon eine lange Durchstrecke. Ich meine, das ist wirklich, man hat auch bei Markus dann gemerkt, dass der so am Anfang, wenn wir das erste Mal gespielt haben, ja, und mit jedem Mal so besser waren. Und er hat dann immer wieder eine Erneuerung dazu gehabt. Ne? Mhm. Das ist richtig gewachsen, das hat man mitgekriegt. Das zählt schon.
Gut, gestern auch wieder noch mal überspielen, wie was Neues rausgefunden wurde, weil man wer anderes gezeigt hat. Also das.
Ja, aber. Ja, Learning Beton. Und wenn du das laufend nimmst, das ist wie mit diesen Windows-Programmen. wenn du es nicht ständig brauchst und benutzt, vergisst wieder so viel und weißt nicht und arbeitest umständlich nicht. Ja. Aber wenn du laufend damit arbeitest, super.
Ja, dann sage ich auf alle Fälle mal Danke und hoffentlich sehen wir uns, hören wir uns in der Konstellation vielleicht demnächst wieder, vielleicht für Brimstone oder irgendwas anderem. Dann danke und tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Tschüss.